ARD.
Why are we interested in what Russia thinks about troops in Ukraine? It's a sovereign country. It's not for them to decide.
NATO-Generalsekretär Rutte zeigt sich verständnislos gegenüber Bedenken wegen einer möglichen Stationierung internationaler Truppen in der Ukraine. Darüber sprechen wir gleich.
Und auch darüber, was der Kreml zu den westlichen Überlegungen zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu sagen hat.
Außerdem schauen wir auf die Konferenz der Koalition der Willigen heute in Paris, wo genau über diese Sicherheitsgarantien gesprochen wird.
Auch die Situation in Gaza ist heute Thema bei uns. Die andauernden israelischen Angriffe haben wieder Dutzende Tote und Verletzte gefordert.
Und es gibt eine Recherche des britischen Guardian, nach der Israels Militär in großem Umfang palästinensische Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder, ohne Anklage inhaftiert haben soll.
Hallo, ich bin Diane Batani.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, dem 4. September um 16 Uhr. Waffen, westliche Truppen, Warnungen an Russland. Welcher Weg ist der richtige, um der Ukraine im Fall eines Friedensschlusses mit Russland Sicherheit zu garantieren? Darüber haben die Staats- und Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen in Paris miteinander gesprochen. Ja, was wissen wir schon darüber?
Frankreichs Präsident Macron und die Staats- und Regierungschefs aus Belgien, Dänemark, Finnland und Polen sind dabei gewesen. Auch der ukrainische Präsident Zelensky und EU-Kommissionschefin von der Leyen und Ratspräsident Costa waren angereist. Andere, zum Beispiel Bundeskanzler Merz, sind per Video zugeschaltet worden. Erst sollte es ein Gespräch in dieser Runde geben und dann ein Telefonat mit US-Präsident Trump. Regierungssprecher Cornelius hat im Anschluss daran gesagt, dass die europäischen Partner die Hoffnung geäußert haben, dass sich die USA weiter substanziell bei der Unterstützung der Ukraine einbringen, also auch bei der Formulierung von Sicherheitsgarantien und in dem diplomatischen Prozess. Merz hat demnach bei dem Treffen betont, dass die Europäer ihre eigene Agenda verfolgen müssen. Dazu gehöre, weiter auf einen Gipfel mit Zelensky hinzuarbeiten, wofür ein Waffenstillstand nötig sei.
Weiß man denn schon was darüber, was Deutschland angeboten hat?
Laut dem Regierungssprecher muss es vor allem darum gehen, die ukrainischen Streitkräfte zu finanzieren, zu bewaffnen und auszubilden. Deutschland sei dort bereits wichtigster Partner Kiews. Und über ein militärisches Engagement will Deutschland zu gegebener Zeit entscheiden, wenn die Rahmenbedingungen geklärt sind. Oliver Neuroth aus dem Hauptstadtstudio hatte sich vorher schon mal bei Regierungsvertretern umgehört.
Es geht vor allem um mehr Luftverteidigung für die Ukraine, um sich besser schützen zu können vor den Angriffen Russlands, sei es mit Raketen oder mit Drohnen. Da sagt Bundesverteidigungsminister Pistorius seit Monaten, das ist das, was der Ukraine am meisten bringt. Die Regierung in Kiew bittet auch genau darum. Aus Regierungskreisen hier in Berlin heißt es nun 20% mehr Luftverteidigung, was die Zahl der Waffensysteme angeht. Dazu fast 500 Infanteriefahrzeuge, das heißt Fahrzeuge, mit denen Bodentruppen befördert werden können. Das sind zum Beispiel Schützenpanzer, aber auch kleinere geschützte Fahrzeuge.
Und was heißt ein Plus von 20%?
Wenn man sich anschaut, was die Ukraine bislang an unterschiedlichen Luftverteidigungssystemen von Deutschland bekommen hat, dann wären das ein oder zwei Systeme jeweils mehr. Bei den Fahrzeugen würde es da um gleich 200 zusätzliche Schützenpanzer gehen, wäre das sehr viel, aber das ist jetzt nicht bestätigt, da fehlen noch die Details. Bedingungen für die Beteiligung an den Sicherheitsgarantien wäre laut Kanzler Merz, dass auch die USA sich beteiligen, dass Russland verhandlungsbereit ist und dass in der Bundesregierung Konsens besteht und der Bundestag mitzieht.
Vor den Beratungen in Paris hatte Russland ja schon klar gemacht, dass es alle westlichen Überlegungen hinsichtlich der Sicherheitsgarantien ablehnt, oder?
Genau, die Sprecherin des Außenministeriums, Sacharowa, hat sich in Wladiwostok dazu geäußert.
All diese Ideen des Kiewer Machthabers und die Initiativen der europäischen Sponsoren oder besser der Europäischen Kriegspartei sind absolut inakzeptabel. Sie zielen darauf ab, die Ukraine als Sprungbrett für Terror und Provokationen gegen unser Land zu erhalten.
Also eine Entsendung von Truppen aus NATO-Staaten in die Ukraine lehnt sie ab, wie auch die staatliche Nachrichtenagentur TASS schreibt. Das passt zu dem, was Russlands Außenminister Lavrov schon vor ein paar Tagen gesagt hat. Im Fall eines Friedensschlusses sollten die 5 ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates den Frieden garantieren. Das wären die USA, Frankreich, Großbritannien, China und Russland selbst.
Darauf hat ja NATO-Generalsekretär Rutte reagiert. Wir haben es ja zu Beginn schon gehört. Was hat er denn genau gesagt?
Er hat auf einer Veranstaltung in Prag deutlich gemacht, dass es aus seiner Sicht keine Rolle spielt, was Putin und Lavrov über die Sicherheitsgarantien denken.
Warum interessiert uns, was Russland über Truppen in der Ukraine denkt? Das haben sie nicht zu entscheiden. Wir sind souveräne Nationen. Die Ukraine ist eine souveräne Nation. Wenn die Ukraine Kräfte für Sicherheitsgarantien in der Ukraine haben will, liegt es an ihnen. Niemand sonst kann darüber entscheiden. Und ich denke, wir müssen wirklich aufhören, Putin zu mächtig zu machen.
Okay, dann schauen wir in den Nahen Osten. Die israelischen Streitkräfte rücken bei ihrer Offensive auf Gaza-Stadt weiter vor. Wie sieht da die Situation aus gerade?
Ja, sie stehen nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters nur noch wenige Kilometer vor dem Stadtzentrum. Immer mehr Palästinenser mussten demnach ihre Häuser verlassen. Tausende Menschen wollen dem Evakuierungsaufruf aber wohl nicht mehr folgen und bleiben in den Ruinen der Stadt. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen hat es nach israelischen Schüssen vom Boden und aus der Luft mindestens 28 Todesopfer gegeben heute. Andere Quellen sprechen von mindestens 45, die meisten davon in Gaza-Stadt. Häuser sind zerstört worden und in Zeltlagern sind Brände ausgebrochen. Eine Stellungnahme Israels zu diesen Berichten liegt noch nicht vor.
Ja, eine Feuerpause scheint also in weiter Ferne zu liegen. Die Hamas hatte gestern noch mitgeteilt, dass sie weiterhin auf eine Antwort Israels wartet, auf den Vorschlag der internationalen Vermittler für eine Waffenruhe.
Ja, man sei bereit zu einem umfassenden Abkommen, zu dem die Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen gehört, im Austausch gegen palästinensische Häftlinge. Darauf, dass alle Geiseln auf einen Schlag freigelassen werden, pocht ja eigentlich Israels Ministerpräsident Netanyahu. Auf diese Mitteilung der Hamas ist er jetzt aber nicht weiter eingegangen. Aus seinem Büro heißt es, es handle sich nur um eine weitere Manipulation der Terrororganisation. Sie enthalte nichts Neues.
Das sehen die Angehörigen der Hamas-Geiseln aber bestimmt anders, oder?
Genau, sie haben Netanyahu, die US-Regierung und die anderen Vermittler dazu aufgerufen, die Verhandlungsteams wieder einzuberufen und sie, so wörtlich übersetzt, so lange am Verhandlungstisch sitzen zu lassen, bis ein Abkommen erzielt ist. Das Forum der Angehörigen schreibt, ganz Israel sehnt sich nach einer Sache, der Umsetzung des bekannten Vorschlags des US-Sondergesandten Witkoff, und zwar im Rahmen einer umfassenden Vereinbarung, die alle Geiseln nach Hause bringt und diesen Krieg beendet.
Und das Forum hat ja auch wieder zu Demonstrationen aufgerufen.
Ja, das soll noch bis Samstag weitergehen. Die Demonstranten versammeln sich in Jerusalem am Sitz von Netanyahu. Er hat sie deshalb mit Faschisten verglichen.
Im Fall einer Waffenruhe sollen also nicht nur Geiseln im Gazastreifen, sondern auch palästinensische Häftlinge in Israel freigelassen werden. Wir haben einen Zeitungsbericht gefunden, in dem es um Häftlinge im Gazastreifen selbst geht.
Israels Militär soll im Gazastreifen in großem Umfang Zivilisten festgesetzt haben. Das schreibt The Guardian. Die Zeitung hat es mit anderen Medien gemeinsam recherchiert. Sie berufen sich auf eine als geheim eingestufte Datenbank des israelischen Militärgeheimdienstes. Danach werden etwa ein Viertel der Menschen, die seit dem 7. Oktober 2023 inhaftiert sind, als Kämpfer eingestuft. Im Mai sollen 1450 von etwa 6000 Menschen in der Militärdatenbank als Mitglied der Hamas oder des Islamischen Dschihad aufgetaucht sein. Die Mehrheit aber sind demnach Zivilisten, darunter Kinder, ältere Menschen und Kranke, es werden zum Beispiel Menschen mit Alzheimer genannt, und medizinisches Personal, Lehrkräfte und Medienschaffende.
Was sagt denn die israelische Armee dazu?
Sie bestreitet die Existenz der Datenbank nicht und erklärt, die meisten Festgenommenen seien in Terroraktivitäten involviert.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Diane Batani aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.